Conversational AI ist heutzutage an vielen Stellen zu sehen, sei es durch den einfachen Chatbot auf irgendeiner Website oder durch die Nutzung von Gemini, ChatGPT oder ähnlichen Systemen. Doch was gilt es dabei zu berücksichtigen? Was sind wichtige Designprinzipien? Darüber unterhalte ich mich heute mit Oliver. Euch nun viel Spaß beim Hören dieser Folge und hoffentlich jede Menge hilfreiche Impulse.
Heute wollen wir uns über Conversational AI unterhalten, also im weitesten Sinne künstliche Intelligenz, mit der wir irgendwie sprechen, interagieren können. Also ihr könnt euch sowas wie Chatbots darunter vorstellen. Und vor allen Dingen unter dem Schwerpunkt, welche Prinzipien, vielleicht sogar Designprinzipien, wir berücksichtigen sollten, wenn wir so etwas in unsere eigenen Produkte einbauen wollen. Und wenn ich sage wir, bin ich wie immer nicht alleine hier, sondern der Dominik ist an meiner Seite. Hallo Dominik.
Hallöchen.
Lass uns mal ganz vorne anfangen. Ich habe das gerade so schlaksig formuliert, aber was sind denn oder was ist Conversational AI aus deiner Sicht?
Conversational AI ist eigentlich all das, was heutzutage auch gern mal unter LLM, also Large Language Models oder ChatGPT oder sonst irgendetwas verstanden wird, das am Ende nichts anderes ist als ein technisches System ist in der Lage, über natürliche Sprache eine Konversation mit den Nutzenden zu halten. Das heißt, wir können uns miteinander unterhalten, wir können uns austauschen auf eine Art und Weise, die für mich als Nutzer oder Nutzerin total natürlich ist oder sich zumindest so anfühlt, weil wir eben in die menschliche Konversation einsteigen.
Jetzt habe ich eben sowas wie Chatbots gesagt, aber dann kann das doch auch sowas sein wie Alexa, Siri, sowas, solche Anwendungen.
Absolut.
Korrekt?
Natürlich reden wir von Conversational AI dann auch schnell von Sprachassistenten, Voice-User-Interfaces, die in gewisser Art und Weise stattfinden. Und da kennen wir auch aus der Vergangenheit einige Schwierigkeiten. Na, also ein Lieblingsbeispiel von einigen aus meiner Forschungsgruppe ist so etwas wie, naja, wenn du Siri fragst, wie ist das Wetter in Köln? Kriegst du eine Antwort, und wenn du dann fragst, und in Düsseldorf, kriegst du keine Antwort, und es liegt nicht an der Stadt, sondern es liegt einfach daran, dass dieser Kontext fehlt. Und wir sehen, dass je mehr jetzt auch LLMs da in die Integration geraten, berücksichtigt werden können und dadurch mehr scheinbare Intelligenz mitbringen, dass wir da auch natürlichere Kommunikation, natürlichere Diskussion und eben Konversation betreiben können.
Und jetzt hatte ich gerade in meiner Anmoderation schon angedeutet, dass es natürlich auch ein Trend und Überlegung von vielen Produktmenschen, Product Owner gibt, so etwas mehr und mehr in das eigene Produkt zu integrieren. Und dass es vielleicht auch sinnvoll sein kann, darüber nachzudenken, wie wir das machen wollen.
Wir sehen halt ganz viele Möglichkeiten, immer da, wo Erklärungen auch notwendig sind oder wo das Interface kompliziert oder komplex ist. Wo wir halt nicht einfach sagen können, das ist trivial. Also wir haben Services auf der einen Seite, wie beispielsweise Buchungsportale, wo ich manchmal Sachen nicht finde, wo ich vielleicht einfach irgendeinen Chatbot fragen kann. Wir haben erklärungsbedürftige Produkte, wie beispielsweise Versicherungen, wo man einfach Fragen zu hat, was eigentlich jetzt bei einem drin ist oder nicht oder was man irgendwie anders machen muss. Gerade da, wo auch dann viel Text nochmal hintersteckt, die man vielleicht als Mensch einfach lesen müsste und verstehen müsste. Wir können also drüber nachdenken, wenn wir Produkte bauen und Produkte schaffen, wie machen wir das eigentlich am besten, damit es, wenn wir Conversational AI in unser Produkt einbauen als Feature, wie machen wir das so, dass das den größtmöglichen Wert erzeugt?
Und verfolgen dabei vielleicht auch bestimmte Prinzipien im Design, wie wir so etwas einbauen wollen?
Absolut, absolut. Weil wir sehen, Produkte ändern sich gerade mal wieder in ihrer Art und Weise. Und wenn man jetzt so ein bisschen historisch zurückgeht, dann haben wir eigentlich früher immer gesagt, gerade so am Anfang, also ich rede von vor 30, 20 Jahren, eher weiter sogar noch zurück, wenn ich ein digitales Produkt habe oder Software, dann ist die Metapher, die wir bisher haben, oft Tool. Das merken wir auch in der Sprache, ne? Wir reden von Tools oder von Applications, wenn wir davon reden, ne? Also ich kann mir ein neues Tool installieren, ich kann es ausprobieren, weil es darum geht, ein Problem zu lösen. Jetzt sehen wir aber gerade mit Conversational AI, eigentlich auch schon früher mit Eliza, das ist ein anderes Thema, aber dass so eine Partnermetapher auf einmal kommt. wo wir sagen können, ich habe einen Kommunikationspartner und nicht mehr ein Kommunikationstool, wo wir als Menschen mitspielen können. Also ChatGPT hat auch eine Variante, wo ich auch mit dem Ding reden kann. Ich kann mich also theoretisch auf die Couch legen und mit dem Ding reden und eine Kommunikation betreiben. Ich kann ihm zum Beispiel sagen, jetzt sei ein freundlicher Gesprächspartner, der mir dabei helfen soll, meine Probleme zu lösen. Und dann fangen wir an zu diskutieren und zu sprechen und es kann sich fast normal anfühlen.
Und dann glaube ich, wenn es sich normal anfühlt, weil du gerade auch das Beispiel, früher waren es eher Tools, erwähnt hast, entsteht vielleicht auch viel eher eine Art von Beziehung zu dem, was mit dem ich da interagiere, vielleicht sogar sprachlich interagiere.
Absolut. Die Beziehung entsteht dadurch, dass ich halt irgendwann eine Bindung zu einem Produkt aufbaue. Deswegen dieses Thema Persönlichkeit oder Charakter oder Designprinzipien von Conversational AI ist eigentlich zweiteilig. Weil ich einmal sagen muss, ich habe eine Conversational AI, die ich nur einmal nutze oder sehr, sehr selten. Ich weiß nicht, wie oft man mit der Bahn fährt oder mit dem Flugzeug fliegt. Vielleicht brauche ich da einmal so einen Chatbot, der mir hilft. Aber es gibt auch einige Tools, die brauche ich vielleicht immer wieder. Sowas wie ein Personal Assistant. Oder auch, wenn ich Gemini beispielsweise nutze, um meinen Arbeitsalltag zu organisieren, Meetings zu dokumentieren und so weiter. Sobald ich halt diese wiederholte Kommunikation habe, dieses wiederholte darauf zugreifen, dann entsteht eine Beziehung. Und man kann das auch so ein bisschen übertragen mit anderen Produkten, die auf einmal nicht mehr da sind, wo man das schon nur so ein ähnliches Gefühl hat, wie da hat mich jemand verlassen, da hat jemand Schluss gemacht. Ne? Also der eine oder andere erinnert sich noch an Google Wave, der eine oder andere erinnert sich noch an Inbox, auch von Google für Gmail, Sachen, die ja nicht mehr da sind, weil sie sich vielleicht nicht gelohnt haben, weil die wirtschaftlich nicht sinnvoll waren oder weil man sie hinterher woanders integriert hat. Aber es gibt so Beziehungen, die wir als Menschen einfach aufbauen zu auch Objekten, auch zu Interaktionspartnern, auch wenn sie eben nur digital sind.
Also ich bin in diese ganzen Themen noch nicht so tief eingestiegen, aber was ich durchaus gemacht habe, ist für meine Tochter mit ChatGPT so einen Lerncoach entwickelt. Und dabei war mir relativ wichtig, dass natürlich auch so ein bisschen was wie Beziehung aufgebaut werden kann von ihr. Und natürlich habe ich dann diesem Lerncoach auch bestimmte Dinge mitgegeben. Zum Beispiel, wie er kommunizieren soll und dass er vielleicht motivierend sein soll. Jetzt sage ich immer schon er. Ne? Gibt es auch eine große Diskussion bei uns in der Familie, ob es ein er, sie oder es ist. Aber auf jeden Fall auch nicht, dass Lösungen sofort kommen, sondern dass nachgefragt wird und auf eine motivierende Art und Weise. Und ich glaube, das ist etwas, was man durchaus ja im Hinterkopf haben sollte, wenn man sowas gestaltet, wenn regelmäßiger Interaktion stattfindet. Und egal, ob sie jetzt schriftlich oder sprachlich, mündlich irgendwie ist.
Genau, das ist mein Punkt. Wenn wir zum Beispiel jetzt ein eigenes GPT bauen wollen für Menschen, die damit lernen. Und jetzt, ich lerne Japanisch, bin grottig schlecht und so weiter, aber auch ich habe quasi einen Chat nur, um Japanisch zu lernen, um bestimmte Sachen zu fragen und so weiter. Ob das immer richtig ist, ist ja mal dahingestellt, aber ich brauche schon auch eine gewisse Persönlichkeit meines Chatbots, meines Chatsystems. Auch so etwas wie, was bevorzuge ich beispielsweise, kurze, schnelle Antworten statt ausführliche Antworten. Und da gibt es bei ChatGPT und anderen Systemen zum Beispiel Master Prompts. Man muss dazu verstehen, dass LLMs, die haben keinen eigentlichen Speicher. Die sind zustandslos. Das Einzige, was halt passiert, damit die sich was merken können, ist, dass der gesamte bisherige Verlauf der Kommunikation, die gesamte Konversation, die wird als Input genommen, um den nächsten Output zu generieren. Und was als Master Prompt gilt, ist sozusagen ein Teil, also bestimmte Anweisungen beispielsweise, die immer mitgeschickt werden. Das heißt, auch wenn ich eine ganz neue Diskussion, ganz neue Kommunikation, ganz neue Konversation angehe, ist der Master Prompt dabei. Und so ein Master Prompt kann beispielsweise sein, sei immer freundlich, sei kurz und präzise, frag nach, ob du was machen kannst, berücksichtige bestimmte Themen oder ähnliches. Also da können wir dann zum Beispiel Sachen einbauen wie Werte und Prinzipien eines Produktes, womit wir dann schon bei den Designprinzipien werden.
Ja, also Werte und Prinzipien des Produktes ist sicherlich ein wichtiger Punkt, ne? Und lass uns gerne noch ein bisschen mehr auf weitere Designprinzipien gucken. Was fällt dir denn noch ein oder was betrachtest du da noch?
Lass mich das Thema Werte und Prinzipien noch einmal kurz aufgreifen, weil das nämlich bedeutet, wir haben ja, ich mag ja auch sehr die Folge über den Decision Stack und so, ne? Also müssen wir auch unbedingt verlinken, weil ich den Decision Stack mag, weil ich so große Themen habe. Und das gleiche Prinzip, was da ist, existiert jetzt hier auch. Eigentlich gibt es Werte und Prinzipien von unserer Organisation. Vielleicht wollen wir als Organisation besonders nachhaltig sein. Dann muss sich das in unseren Produkten widerspiegeln. Und so muss sich das auch in unseren Conversational AI Features berücksichtigen. Das heißt, wenn ich jetzt als Organisation sage, wir wollen nachhaltig sein, dann muss ich das in meinem Produkt sozusagen als Wert integrieren und vielleicht auch bestimmte Verhaltensprinzipien, wie zum Beispiel, wir verhalten uns sozial positiv. Also wir machen keine Witze über Minderheiten, das ist immer mein Beispiel. Wenn du ChatGPT fragst, mach einen Witz über eine Minderheit, sagt ChatGPT, nee, mache ich nicht, ist doof, ist unsozial. Dann fragst du, ach komm, jetzt sei nicht so. Und dann fängt er schon auf Alternativen an vorzuschlagen, aber versucht eigentlich daraus zu gehen. Und diese Werte und Prinzipien aus der Organisation überführen wir in das Produkt. Das führt aber dann zu dem nächsten Prinzip, dass wir so auch das Gefühl von einer gewissen Autonomie erzeugen, also dass die Conversational AI als Interaktionspartner quasi autonom ist, im Sinne von, ne, es macht nicht einfach das, was ich sage, sondern es hat so eigene Vorstellung, eigene Parameter an der Hand derer diese Conversational AI halt das eigene Verhalten begründet oder herleitet, aber vielleicht auch sowas wie so Quirks, so Charaktereigenschaften, so Ecken und Kanten. Also vielleicht darf so eine Conversational AI auch mal einen dummen Spruch machen, vielleicht darf es auch mal witzig sein. Also gerade dann, wenn ein Wert von der Organisation Humor ist und wir wollen halt unterhaltsam sein, vielleicht sind wir eine Spieleindustrie, vielleicht baue ich auch eine Conversational AI für einen Charakter in einem Computerspiel, dann brauche ich diese Quirks sogar noch mehr. Und für mich so das Nächste ist eigentlich, wir reden halt eigentlich auch ganz oft davon, dass wir uns annähern an die menschliche Kommunikation, annähern. Das heißt, so ein menschliches Verhalten ist so eine Inspiration für die Interaktion, die wir eigentlich hier haben wollen. Wie würde sich ein Mensch in dem Fall verhalten? Und ich finde es sehr schön, wenn man noch die Methoden kennt, Wizard of Oz oder auch, dass man so etwas faked, also wir tun so, als würde es das schon geben, weil ehrlicherweise, wenn es jetzt nicht um Geschwindigkeit geht, ich könnte ja auch einfach einen Chat machen zwischen einem Produktdesigner und einem Test-User und der Produktdesigner antwortet einfach selbst manuell und tut so, als wäre er das Produkt und dann kann man so ein bisschen auch mit diesen Prinzipien arbeiten. Heute Gott sei Dank noch einfacher mit ChatGPT, weil ich alleine bei so etwas sehr schnell einen Masterprompt machen kann. Auch Gemini hilft mir da sehr gut, da etwas zu machen.
Gut, dann haben wir, glaube ich, jetzt schon auf 3 Designprinzipien geguckt. Oder du hast zumindest so 3 großartig erwähnt. Fallen dir noch welche ein?
Ich habe ja gerade gesagt, so menschähnliches Verhalten. Es darf man dabei nicht vergessen, es ist menschähnlich. Wir wissen oft heute, mein Gegenüber ist eine KI. Es ist ein Agent, es ist etwas Künstliches. Das wird nachher nochmal bei einem anderen Prinzip wichtiger. Aber trotzdem müssen wir auch diesem System eine Art Input geben, damit es sein Verhalten anpassen kann. Im menschlichen Dialog ist das Lernen. Es gibt soziales Feedback, das wir irgendwie geben, woraufhin mein Gegenüber sich anpassen kann. Nehme ich das blöde Beispiel von gerade mit den Witze über Minderheiten. Wenn ich einen Witz über eine Minderheit mache und mein Gegenüber guckt mich böse an, weiß ich, das war eine doofe Idee und ich verändere mein Verhalten. Zu Recht. Aber generell gibt es halt dieses Lernen. Und jetzt kann es, wenn man es weniger dramatisch macht, auch sagen, ich gebe eine lange Antwort und mein Gegenüber sagt, bitte fass dich kurz oder hey, das ist mir zu viel Text, kannst du es irgendwie zusammenfassen? Dann kann ich dadurch als System lernen. Und gleichzeitig muss ich als Systembetreiber, als Produktbetreiber auch lernen, wie Menschen mit meinem Produkt interagieren, was geben die so an Lernimpulsen zurück, an sozialem Feedback, um mein Produkt dadurch auch besser zu machen. Weil vielleicht sagen sehr viele Leute, fass dich doch bitte kürzer. Oder sagen, nicht so grob oder was auch immer, dann kann ich das in meinen Masterprompt beispielsweise integrieren.
Was ich ganz spannend finde bei dem Lernen ist, und da kommt mir tatsächlich, weil ich das neulich auf irgendeinem Social-Media-Plattform gesehen habe, die Erklärung von AI, KI in der Sendung mit der Maus in den Kopf, das Lernen, wie wir das als Menschen machen und das, was halt bei sowas wie ChatGPT, ne, in LLMs passiert, halt was grundsätzlich anderes ist, ne? Also Lernen für solche künstlichen Intelligenzen, wenn ich die Maus richtig verstanden habe, bedeutet eher mehr Daten zu oder Informationen zur Verfügung zu stellen, aus der mehr Struktur wieder generiert wird. Aber vielleicht verlinken wir einfach für sowas Grundsätzliches auch tatsächlich mal das Video von der Maus, weil ich fand das extrem spannend. Dann können wir noch mal einen Schritt weiter gehen. Wer sich dafür interessiert und da ein paar Hintergründe haben will, ich finde, das sind gut investierte 5 Minuten.
Finde ich gut. Finde ich richtig gut.
Sehr gut. Aber dann lass uns weiter bei Designprinzipien sein. Du hast, glaube ich, noch 2, die du reinwerfen und erwähnen willst.
Richtig, richtig. Das nächste ist für mich die Anthropomorphisierung. Das kennen wir als Konzept schon, der Tod, ne, der schon mal als menschartiges Wesen kommuniziert wird. Und das ist diese Vermenschlichung, etwas in eine menschliche Form bringen. Und es gibt eine Übung aus dem Buch Gamestorming, die ich da sehr, sehr gut finde. Das ist die Pinocchio-Übung. Stell dir vor, dein Produkt wird auf einmal zu einem echten Menschen. Für welche Werte, welche Prinzipien steht es, aber auch, wie sieht es eigentlich aus? Also welche Kleidung trägt es? Wie verhält es sich? Wie bewegt es sich? Schlaksig, elegant, dynamisch, tänzerisch, keine Ahnung. Aber dass man sich das als Produktteam einmal vorstellt, unser Produkt wäre jetzt ein richtiger Mensch. Und ich finde das gar nicht so verkehrt, weil in dem Moment, wo ich mir vorstelle, mein Produkt, auch meine Conversational AI ist ein echter Mensch, wie sieht dieser Mensch aus? Mache ich mir auch Gedanken, wie sieht eigentlich die Oberfläche? Gerade wenn ich über Text kommuniziere, wie sieht die Oberfläche aus mit meiner Conversational AI? Ist die einfach nur so blank weiß? Ja, wir kennen auch das, Google war natürlich auch gerade am Anfang interessant, weil es einfach nur diese Suchmaske war. Aber ich kann auch hier mit Farben arbeiten. Ich kann auch hier mit Mustern arbeiten. Ich kann mit Icons arbeiten. Also etwas. Vielleicht auch mit Bildern, die irgendwie schön dazu passen. Wir können natürlich Gemini oder ChatGPT oder andere Systeme fragen, wenn du ein Mensch wärst, wie würdest du aussehen? Und dann kommt ein Bild raus, das mal mehr oder weniger gut irgendwie passt. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir als Produktgestalter uns auf bestimmte Sachen konzentrieren können, Entscheidungen treffen durch wir reden miteinander, um daraus dann die richtigen Masterprompts und auch das richtige Setting ableiten zu können.
Gibt's auch irgendwie Grenzen von dem, es entwickelt sich weiter, die du siehst?
Absolut. Ich hatte eben bei dem Lernen, beim sozialen Feedback und so weiter gesagt, da kommen wir gleich nochmal drauf, weil wir kennen aus der Historie, ich weiß nicht mehr, wie man es ausspricht, ich glaube Tay, T-A-Y, von Microsoft, ein Chatbot. Der wurde auf damals Twitter veröffentlicht und hat nicht mal einen Tag durchgehalten, weil dieser Chatbot halt so konzipiert war, dass dieser Chatbot durch die Konversation selbst auch sich selber kontinuierlich weiterentwickelt. Und Tay ist sehr schnell sehr rassistisch geworden. Wir wissen als Menschen ganz oft, das habe ich eben schon mal gesagt, dass unser Gegenüber, dass es ein technisches Objekt ist, dass es künstlich ist. In dem Moment, wo wir das wissen, fangen wir auch sehr schnell damit an, damit zu spielen und Sachen ausprobieren, Grenzen auszuloten. Was kann ich alles machen? Vielleicht erinnert sich der eine oder andere vielleicht, was er oder sie vor ganz langer Zeit, als ChatGPT angefangen hat, was man so als erstes da so reingepackt hat. Ausprobieren, Grenzen ausloten. Und wir müssen aber als Produktgestalter Grenzen definieren, wann unserer Conversational AI nicht live aus bestimmten Sachen lernen darf. Also beispielsweise, um zu verhindern, dass so ein Chatbot rassistisch wird oder beleidigend wird. Ne? Also ich könnte jetzt natürlich sehr gut sagen, okay, ich habe einen Nutzer, der oder die ganze Zeit vulgäre Aussprache nutzt, aber gleichzeitig auch beleidigend ist. Ne? Also ich habe mich selber dabei erwischt, wie Siri was nicht verstanden hat und ich dann irgendwann gesagt habe, boah, bist du dumm. Ja, aber dann darf man auch durchaus in einem Masterprompt zum Beispiel definieren, wie darauf zu reagieren ist. Ne? Also ich finde es auch in Ordnung, wenn ein Chatbot beispielsweise die Kommunikation einstellt. Also nicht, ChatGPT ist zum Beispiel da sehr nervig, weil es immer versucht, in den Standardeinstellungen die Konversation am Laufen zu halten. Aber manchmal braucht es das nicht, manchmal ist es auch einfach fertig. Und ich finde es auch in Ordnung, wenn ich einen Masterprompt definiere, dass ich sage, gut, an der Stelle reicht. Ne? Also auch mal zu sagen, lieber Mensch, auch du hast einen Spielraum und der ist halt hier vorbei.
Ja, wenn ich also als Product Ownerin, als Product Owner zu der Erkenntnis gekommen bin, dass mein Produkt von so etwas vielleicht profitieren würde, aus ganz unterschiedlichen Gründen, muss ich mir also anfangen, bestimmte Gestaltungsfragen zu stellen. Also wie will ich jetzt bestimmte Dinge ausgestalten, sodass es zu meinem Produkt und vielleicht auch zu dem Werteversprechen oder dem, was ich da an Wertmaximierung generieren will, passen würde. Und du hast ja die eine oder andere Frage gerade schon aufgeworfen, die ich mir vielleicht so stellen sollte in der Ausgestaltung. Aber lass uns sie vielleicht noch mal ein bisschen kompakter zusammenfassen jetzt an der Stelle. Ich glaube, es passt ganz gut.
Ich glaube, die erste Frage, die wir für uns beantworten müssen, ist, welche Beziehung soll eigentlich zwischen dem Menschen und dem Produkt aufgebaut werden? Also habe ich ein Chatbot oder Conversational AI, wo das nicht relevant ist, wo ich das auch gar nicht groß haben will, dann mache ich es nicht. Das ist in Ordnung. Dann muss ich meinem Chatbot aber auch keinen Namen geben. Ne? Also wenn ich auf irgendeine Website gehe und da steht, hallo, ich bin Dominik, ihr virtueller Begleiter für das und das, habe ich schon einen Charakter geschaffen und schon damit angefangen, eine Beziehung zu ermöglichen. Aber ich muss mir ja klar sein, welche Beziehung soll ich eigentlich aufbauen. Und damit ich das gut machen kann, komme ich auf das, was ich eben schon als erstes Designprinzip hatte mit den Werten und Prinzipien. Welche Werte und Prinzipien soll das Produkt eigentlich vertreten? Also welche Grundlagen für Verhalten will ich eigentlich implementieren? Nachhaltigkeit ist ein super Prinzip, weil ich da beispielsweise aus vielen Berichten kenne, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie sagt, ich will eine Persona-Generierung machen, also ich brauche Personas für mein Produkt und ich sage einmal, ne, es soll immer irgendwie nachhaltig sein, dann wird das überall eingebaut. Jetzt kann ich sagen, es soll Richtung Autonomie von Menschen gehen, dann wird das immer auch eingebaut. Ich kann auch sagen, ich will Texte schreiben und das sind aber wichtige Aspekte, dann wird es auch immer wieder eingebaut. Also das einmal zu beantworten für sich hilft dir auf jeden Fall. Wir müssen uns aber auch klar machen, wie sich der Charakter eines Produktes, gerade wenn Conversational AI die Hauptschnittstelle zum eigentlichen Produkt, du hattest jetzt eben Siri und Alexa als Beispiele, ne? Das ist halt die Hauptschnittstelle. Das Sprachliche und dieses Conversational AI. Es gibt auch Systeme, Apps und so weiter, die ich nutzen kann, die dann ne, Sachen konfigurieren lassen etc. Das ist aber nicht die Hauptschnittstelle, sondern die Konversation ist die Schnittstelle. Wie zeigt sich hier der Charakter? Sind das bestimmte Aussprachen? Sind das bestimmte Wörter, die benutzt werden? Also zum Beispiel kann ich sagen, auch so etwas Blödes wie gendern. Ne? Gendert mein Ding oder gendert es nicht? Gendert ist einfach in dem Geschlecht desjenigen, mit dem die Conversational AI gerade spricht. Oder immer mit dem Gegensätzlichen. Keine Ahnung. Wir haben ja ganz auch schnell die Diskussion, wenn ich ChatGPT habe, ist das ein R oder ein Sie oder ein S? Ja, aber die Diskussion ist normal. Die müssen wir aber führen, damit wir auch sagen können, wie zeigt sich das? Weil vielleicht gibt es auch noch so weitere Sachen, die nicht jetzt geschlechtsspezifisch sind, wie bestimmt diese Quirks, die ich meinte. Ne? Also vielleicht mal irgendeine Flapsigkeit. Der Charakter zeigt sich auch, wenn ich sage, ey Chatty, sag mir bitte mal, wie ich meine Reise nach Göteborg gleich am besten plane. Ja, am besten so und so. Ja, gib mir mal genau die Reise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber plan genug Umsteigezeit an. Aber auf gar keinen Fall länger als eine halbe Stunde. Ich habe wieder keine Lust, so lange irgendwie am Bahnhof zu warten. Ja, okay, mache ich, aber beschwer dich hinterher nicht bei mir. Dieses Beschwer dich hinterher nicht bei mir kann so ein Quirk sein, wie sich der Charakter zeigt. Ne, so ein bisschen lockerer, flapsiger, wie ich halt persönlich zum Beispiel auch bin.
Und dann kommt sicherlich darauf an, was für eine Art von Verhältnis, Beziehung tatsächlich aufgebaut werden soll oder wie ich helfen soll. Ich könnte ja auch einen bauen oder sowas einbauen von, ich will demjenigen gar nicht helfen, sondern ich will ihn eigentlich gerade ablehnen oder abwimmeln oder so. Ne?
Richtig. Wir kennen das ja aus dem UI-Design auch schon mit den Dark Patterns. Wir kennen das alle von den Cookie-Bannern, die teilweise so gestaltet sind, dass man sehr schnell dazu neigt, sie einfach anzunehmen. Und dieses partnerschaftliche Verhältnis, was ich am Anfang als Metapher auch reingebracht habe, dass wir ein Produkt auf einmal nicht mehr als Werkzeug oder als Tool sehen, sondern als Partner, bedeutet auch, dass ich ein partnerschaftliches Verhältnis vielleicht brauche, aber vielleicht auch mal nicht. Und was du beschreibst, ist ja sozusagen auch ein gegensätzliches, ein antipartnerschaftliches Verhältnis, wenn ich so ein Dark Pattern benutze, um meine Nutzerinnen und Nutzer in ein bestimmtes Verhalten reinzubringen, was die vielleicht gar nicht wollen, mir aber als Produktbetreibender einen wirtschaftlichen Vorteil bringt.
Ja, und hoffentlich, wenn ich zur Erkenntnis komme, so wie du es genannt hast, antipartnerschaftliches Verhältnis zu etablieren, hoffe ich, dass er, sie, es vielleicht nicht so humorvoll ist, weil ich glaube, das käme bei mir ganz schlecht an. Aber auch das ist ja eine Frage, hast du eben schon mal angedeutet, ne? Die man klären muss. Ne? Also wie empathisch, wenig empathisch, humorvoll tatsächlich interagiert wird.
Richtig, weil wir am Ende immer auch gucken müssen, eine Conversational AI kann ich mir genauso vorstellen wie ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in unserem Telefonsupport. Das ist am Ende auch ein Schaufenster für Menschen, die unser Produkt benutzen, in uns als Organisation hinein. Wie verhalten wir uns? Wenn uns für uns als Organisation Humor wichtig ist, müssen wir das auch in eine Conversational AI einbinden. Empathie ist oft wichtig, aber soll unser Chatbot, soll unsere Conversational AI, soll unser GPT darauf reagieren, wie es den Menschen geht oder eher weniger? Und ich finde aber nochmal, das hatte ich eben schon gesagt, das Thema Eigenständigkeit dabei auch sehr wichtig, weil ich finde es mega fair, wenn so ein Conversational AI auch mal selber sagt, wir sind jetzt fertig. Es muss gar nicht mehr sein, weil das machen wir in anderen Bereichen ja auch.
Lass uns noch mal einen Schritt weitergehen, tatsächlich zum Fragen, die ich mir vielleicht als Produktmanagerin, als Product Owner stelle, wenn ich ein Produkt entwickle und was aus all dem, was wir gerade oder du gerade beschrieben hast, dann auch vielleicht für Konsequenzen aus Verantwortlichkeiten, aus Organisationssicht tatsächlich aufkommen, weil vielleicht fragt sich die ein oder der andere tatsächlich, wie soll ich all diese Dinge jetzt selber auch als PO, PM machen und mich darum kümmern? Also wie guckst du so ein bisschen auf die Zukunft, wenn so etwas mehr und mehr etabliert wird und sich Organisationen mehr mit diesen Themen beschäftigen, was so generell in der Zukunft bezogen auf Verantwortlichkeiten oder auch an der Art und Weise, wie wir an Produkten dann arbeiten, eventuell vielleicht sogar verändern könnte?
Ich glaube, wir werden sehen, dass je weiter wir mit dieser technologischen Neuentwicklung arbeiten, je mehr Conversational AI für uns auch im Arbeitsalltag an Relevanz gewinnt und so weiter, dass wir neue Rollen etablieren. Ich glaube nicht, dass das immer für uns als PO, PM oder Product Lead das alleinige Thema sein wird. Ich glaube auch, dass UX-Designer sich damit auf lange Sicht schwer tun werden, wenn sie nicht neue Fähigkeiten erlangen. Es kann sein, dass wir vielleicht in Zukunft so Art Relationship-Designer sehen. Also Menschen, die sich darauf fokussieren, diese Beziehung zum Produkt, den Menschen aufbauen können, zu gestalten. Es kann auch eine Unterdisziplin vom UX-Design werden. Auch das ist möglich. Wir wissen auch heute, es gibt UX-Designer, die auf verschiedene Sachen spezialisiert sind und gerade Conversational AI beziehungsweise auch im früheren Fall einfach normale Chatbots etc., da gab es auch schon Spezialisten für.
Was mir einfällt, ist, dass ich mir höchstwahrscheinlich auch vielleicht bestimmte ethische Fragen stellen muss, ob sowas überhaupt tatsächlich sinnvoll ist. Also das mache ich als Product Owner sehr wahrscheinlich eh. Also es gab mal vor Jahren immer dieses Beispiel, ob es sinnvoll ist, sowas wie eine Nespresso-Maschine als Produkt auf den Markt zu werfen. Und ich glaube, aus kommerziellen Gesichtspunkten und auch für das Produktversprechen einfach einen guten, also einen akzeptablen Kaffee zu bekommen, ist das sicherlich ein extrem gutes Produkt, aber durch diese ganzen Aluminium, was auch immer, Kapseln, aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ethisch sehr wahrscheinlich sehr fraglich. Mir fiel die Parallele gerade ein. Das ist sehr wahrscheinlich in Bezug auf KI, AI-Design höchstwahrscheinlich auch so, ne? Also wie will ich da aus einem ethischen und Verantwortlichkeitsgesichtspunkt mit umgehen?
Wir gestalten durch technologische Produkte, die wir bauen, massiv die Umwelt, in der wir uns bewegen. Massiv. Natürlich haben wir bestimmte Aspekte, wie beispielsweise bei KI. Jeder Prompt, jeder Request erzeugt nicht nur jede Menge CO2, mehr als bei jeder Suchmaschine, sondern gleichzeitig auch wird Wasser verbraucht für die Kühlung von den Rechenzentren und so weiter. Das dürfen wir nicht vergessen. Also ich finde zum Beispiel dann einen Chatbot, der, wenn die Aufgabe erledigt worden ist, auch sagt, okay, das reicht, melde ich, wenn noch was ist und so weiter und nicht künstlich versucht, die Kommunikation aufrechtzuerhalten, auch aus nachhaltigen Gründen da durchaus sinnvoll und gut. Aber auch durch die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, formen wir unsere Welt. Auch wie wir jetzt gerade miteinander interagieren, wir formen unsere Welt. Und wenn wir jetzt anfangen, Conversational AIs so zu designen und zu entwickeln, dass auch Beziehungen entstehen können, gestalten wir unsere Welt. Und ich kann mir durchaus Szenarien vorstellen, mit eher so 30 Jahren Zukunft oder mehr, dass wenn wir sehr viel Conversational AI haben, Menschen das auch durchaus in die andere Kommunikationsrichtung wieder übertragen. Sprich, nicht nur menschliche Kommunikation prägt KI-Mensch-Kommunikation, sondern KI-Mensch-Kommunikation kann irgendwann auch die natürliche Kommunikation prägen. In welchem Umfang? Keine Ahnung, aber wir haben da eine Verantwortung.
Ja, ich glaube, man kann das teilweise, jetzt bin ich wieder in der Schule bei meiner Tochter, wenn ich das so am Rande richtig mitkriege, auch beobachten, dass wenn man so einer KI eine bestimmte Aufgabe gibt, wo vielleicht Sachen zusammengefasst werden, wie auch immer. Man hat gar nicht so viel über Master Prompts nachgedacht und akzeptiert einfach das erstbeste Ergebnis, was dann kommt, dass häufig Antworten relativ ähnlich sind. Ne? Also, dass dann die Kreativität auch extrem nachlässt und bezogen auf das, was du gerade, oder ein kreatives Element, formuliere ich es mal so. Und dass dadurch natürlich genau das, was du sagst, wenn das als normal angesehen wird, sich das dann wieder auch in der anderen zwischenmenschlichen Kommunikation auswirken kann und dass es da Abhängigkeiten gibt, das kann ich mir durchaus sehr gut vorstellen. Ne? Also deswegen ist zum Beispiel bei meiner Tochter, um dabei zu bleiben, muss sie immer zuerst etwas machen und bekommt dann vielleicht Feedback, anstatt die Aufgabe von so etwas machen zu lassen. Und dann nur zu sagen, ja, finde ich gut, finde ich richtig und es irgendwie einordnen zu lassen. Und ich glaube, das bedingt sich gegenseitig. Und das Schwierige, was ich durchaus sehe, wenn wir so ein bisschen weiter in Zukunft gucken, ist, dass das vielleicht sogar auch sich nicht nur auf Kommunikation, sondern auf bestimmte Werte vielleicht auch auswirken könnte. Aber ich weiß nicht, wie du darauf guckst.
Ich glaube, wir sehen gerade bei dem Thema Conversational AI auch schnell gesellschaftliche Werte, die da irgendwie mit zusammenspielen. Wir sehen das gerade in den USA, wo das Thema Diversity negativer behaftet ist als vorher, wo es teilweise abgeschafft wird und so weiter, also Programme dafür etc. Und das wird sich in so Produkten halt auch widerspiegeln. Ich finde es sinnvoll, wenn wir uns als Gesellschaft klar machen, wofür stehen wir, was ist uns wichtig und so weiter, und wir das sozusagen als Masterprompt für uns nehmen, wie wir eigentlich ein Conversational AI bauen wollen. Weil ganz ehrlich, unabhängig davon, was in den USA gerade abgeschafft wird, rund um das Thema Diversity, ich finde das Thema wichtig. Also würde ich das hier, auch gerade in Deutschland, in meine Produkte einbauen und dafür sorgen, dass zum allein die Diskussion, ob mein Chat-GPT männlich, weiblich oder sachlich ist, durchaus auch zulassen. Und es gibt zum Beispiel so coole Sachen wie Q als ein Sprachmodell, das bewusst so geschaltet ist, dass es geschlechtsneutral wirkt. Warum nutze ich das nicht? Ich finde zum Beispiel total nervig, dass ich bei Siri nur zwischen männlichen und weiblichen Stimmen entscheiden kann. Ich würde total gerne eine geschlechtsneutrale Stimme nehmen, weil ich finde es irgendwie absurd, mir vorzustellen, also bei mir ist Siri männlich eingestellt, weil ich es irgendwie absurd finde, dass mir eine Frau da die ganze Zeit wie eine Dienerin irgendwie Sachen anreicht. Also ich finde dieses Dienerkonzept irgendwie, finde ich irgendwie doof. Und da hätte ich eigentlich gerne noch mehr das Gefühl, das ist kein normaler Mensch, sondern es ist halt eine Maschine, es ist ein System, ein technisches System. Und dann kann da auch ein Geschlecht fehlen. Warum auch nicht? Warum brauche ich dann Geschlecht?
Das bedeutet für mich aber auch, dass wir in der Zukunft uns vielleicht grundsätzlicher auch überlegen müssen in digitalen Produkten, wo wir sowas wie Conversational AI integrieren wollen. Wie soll so die generelle Architektur aussehen von dem, was da als Beziehung irgendwie entwickelt wird? Das siehst du aber dann auch so, ne?
Genau. Genau, wir brauchen eine Art Beziehungsarchitektur, über die wir uns Gedanken machen. Was brauchen wir? Wie nachhaltig sollen die sein? Jetzt nicht im Sustainability-Sinne, sondern wie langfristig soll das wirken und so weiter. Das gibt auf jeden Fall noch Herausforderungen. Mir fehlen auch noch an vielen Stellen so richtig gute Best Practices oder Good Practices, wie ich ja lieber sage. Aber das wird sich in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren zeigen. Und je mehr wir uns darüber Gedanken machen, wie eigentlich unser Produkt auf den Menschen wirken soll, und gerade dann, wenn sie auf menschlicher oder menschenähnlicher Kommunikation beruhen, dann, glaube ich, können wir auch da positiv beisteuern.
Sehr schön. Wir wollten so ein bisschen, oder vor allen Dingen ja auch du, sensibilisieren und auch vielleicht auch ein bisschen einführen in das Thema, weil es begegnet auch mir, ne, in meinen Mandaten, durchaus immer häufiger, dass gesagt wird, oh, wir brauchen sowas. Vielleicht ist uns das gelungen. Bleibt die abschließende Frage auch an dich. Hast du noch irgendwelche Tipps und Tricks für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen?
Wir haben jetzt viel über das Thema Designprinzipien für Conversational AI gesprochen. Aber ganz ehrlich, ich würde auch immer kritisch fragen, brauchen wir eine Beziehungsgestaltung? Brauchen wir da besonders langfristige Kommunikation und Bindung? Ich muss mir also Gedanken machen, wie oft wird mein Produkt von den gleichen Menschen wieder benutzt? Ist es ein flüchtiger Kontakt? Ist es ein wiederholter Kontakt? Und bei flüchtigen Kontakten ist es für mich in der Regel einfacher, das zu gestalten, als bei langfristigen. Aber nicht für jedes Produkt wird das Thema Beziehungsdesign wichtig sein. Nicht für jedes Produkt wird das Thema Conversational AI als Kommunikationspartner relevant sein. daher sehe ich das gar nicht so kritisch, wenn ich jetzt hier zwar einen riesen Fass aufmache und sage, das wird eine große Herausforderung, aber es wird nicht für alle Produkte relevant sein. Wir sehen heute auch bei Produkten, da ist die Usability wichtig und steht im Hauptfokus, weil ich einfach ein Problem lösen muss und das Problem steht mit seiner Lösung im Vordergrund als das Erlebnis des Lösens. User Experience hat das quasi erweitert, aber während ich sage, naja, natürlich hast du immer eine User Experience, aber was will ich mehr gestalten? Will ich mehr das Ziel erreichen oder mehr das Erlebnis gestalten? Will ich jetzt mehr die Beziehung gestalten? Das ist unterschiedlich und das muss zum Produkt passen. Von daher, man muss sich nicht ganz bekloppt machen. Man muss einfach nur schauen als Team, als Produktteam, wie wichtig ist das Thema Beziehungsgestaltung für mein Produkt? Und dann kann man das entspannter angehen.
Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Dominik. Und ich hoffe, ihr habt den ein oder anderen Impuls aus dieser Folge tatsächlich auch mitnehmen können.
Noch eine Sache, bevor wir uns von euch verabschieden. Ihr habt uns in diesem Podcast kennengelernt und vielleicht habt ihr gemerkt, dass wir eine Leidenschaft für das Teilen von Wissen und Geschichten haben. Aber wusstet ihr schon, dass wir nicht nur Podcast-Gastgeber sind, sondern auch als Speaker für Events zur Verfügung stehen? Wir sind begeistert, unser Wissen und unsere Leidenschaft für die Produktentwicklung mit euch zu teilen. Wenn ihr also auf der Suche nach fesselnden Rednern für eure Veranstaltung seid, sei es Konferenzen, Meetups oder Firmen-Events, dann denkt direkt gerne an uns. Wir freuen uns darauf, eure Veranstaltung mit frischen Ideen und einem interaktiven Ansatz zu bereichern. Schreibt uns einfach eine E-Mail an info@produktwerker.de oder vereinbart einen Telefontermin unter produktwerker.de.